Lasst uns unsere Bibel nun vornehmen und lasst uns 1. Samuel Kapitel 21 aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 21. Wir studieren die Verse 10 bis in Kapitel 22 Vers 5. Lasst uns das Wort Gottes zusammen lesen. Im Deutschen ist Vers 11 ist es im Deutschen. Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Aber die Großen des Achish sprachen zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforten des Tores und ließ sein Speichel von seinem Bart fließen. Da sprach Achish zu seinem Großen: Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte er in mein Haus kommen? David ging von dahin weg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lasst meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun will. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jahrheret. Das ist ein Wald. Soweit das Wort des Herrn, unseres Gottes. Möge er uns Segen schenken, wenn wir es jetzt gemeinsam anschauen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, während wir diese alte Geschichte anschauen, dass die Geschichte deines Volkes und deiner Treue, bitten wir, dass du uns hilfst zu sehen, dass du der Gleiche bist, der Herr, der Versprechen, ein Gott der Treue, der Versprechen hält und sie einlöst und der seinen Willen durchsetzt an der rechten Zeit und sich offenbart seinem Volk. Hilf uns, dich so zu kennen, wie du bist, dass wir nicht ein Volk sein, das dich so gestalten will, wie wir es haben wollen, sondern dass wir uns dir unterordnen in jeder Art, in jeder Zeit unseres Lebens und uns deinem souveränen Willen unterordnen. All das beten wir in Jesu Namen. Amen. Also Krisen stellen unseren Glauben auf die Probe. Und oft benutzt Gott diese Krisen, um unsere Herzen zu prüfen, auch das, was wir meinen, schon gelernt zu haben. Und das sehen wir hier in der Erfahrung Davids, während er flieht von Saulus. Er hat echt Sorge um sein Leben. Und wenn du die Geschichte im 1. Samuel schon kennst, zwischen die Fehde zwischen Saul und David, dann müsste es dir ein bisschen komisch erscheinen, denn David hat schon mehrmals gezeigt, dass er sehr mutig war gegenüber den Saul seinen Feinden. Wir haben gesehen, wie der Hirtenjunge sich dem Goliath entgegensteht. Er stellt nur mit einem Stein und der Schleuder. Wir haben gehört, wie er im Hof Sauls als erfolgreicher Heerführer Schlacht um Schlacht geschlagen hat. Und wir haben gesehen, wie David diese verrückte Geschichte mit dem Brautpreis erfüllt hat und 200 Vorhäute geschnitten hat. Und er ist ein mächtiger Mann. Und es ist ein Mann, den Saulus wirklich versucht hat zu verfolgen und hat versucht, ihn zu töten. auch ein Speer versucht zu werfen. Und immer wieder durch Gottes Hand hat David Bewahrung erfahren. Aber warum flieht jetzt David? Warum rennt er jetzt weg? Natürlich, alles ist im souveränen Plan Gottes, unter Gottes Hand, so wie Gott die Geschichte laufen lässt, so wie es ihm gefällt. Aber trotzdem scheint es, dass hier die Krise Davids Glauben auf die Probe stellt. Selbst die Sachen, die er schon erfahren und gelernt hatte, kommen jetzt nochmal auf ihn zu. Ist das nicht so wie bei uns auch? Wir können die richtigen Dinge glauben und trotzdem in den schwierigen Zeiten werden diese Sachen auf die Probe gestellt in unserem Herzen. Und das sind die Zeiten, in denen der Herr uns lehrt über seine Barmherzigkeit und seinen Willen in unserem Leben. Und diese drei Dinge, die ich heute will, dass wir sehen, sind erstens die Vorhersehung und die Versprechen Gottes. Und das zweite, der Schutz und der Königssohn. Und der letzte ist Places and Prominence, also die Orte und die Berühmtheit. Also sind alles P-Wörter im Englischen, in Deutsch ist das ein bisschen schwieriger. Also, wir haben jetzt schon gesehen, dass er an der Stiftshütte war und er war hungrig und er hatte keine Waffen und er geht zum Priester an der Stiftshütte und fragt ihn, gib mir was zu essen. Und der Priester hat gesagt, ich habe nichts außer die Schaubrote. Und wir erinnern uns, dass David gefragt wird, habt ihr euch sauber gehalten, habt ihr euch ferngehalten von den Frauen? Und David hatte das bejaht und sie hatten die Schaubrote essen dürfen. Und dann hatte David gefragt, habt ihr Waffen? Und dann hatte der Priester Achimelech gesagt, nein, wir haben nichts, außer dieses Schwert von Goliath, den du erschlagen hast. Und die Geschichte sagt uns, dass David dieses Schwert annahm. Und das war ein sehr verzweifelter David, der den Umständen weggerannt war. Es ist ein wütender König, der Gottes Armee befehligt, zumindest die auf der Erde, und der David ja zornig entgegentritt und ihn verfolgt. Und David war in Verzweiflung, so verzweifelt, dass er wegrannte und floh. Und im Kapitel 21, wo sehen wir, dass er hinrennt? Im Kapitel 21 lesen wir dann, dass er zu Achish rennt, dem König von Gad. Und wenn wir das schon mal gelesen haben, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Wo ist die City, die Stadt Gad? Naja, was kommt von Gad? Da war schon mal ein Typ kam daher, der ganz besondere Mann, Goliath. Und die Umstände, denen sich David jetzt ja gegenüber sieht, ist, dass er von Saul wegrennt, der ihn verfolgt. Und David scheint nichts Besseres in den Sinn zu kommen, als genau zu seinem nächstbesten Feind zu rennen, nämlich der andere Ort, an dem er vielleicht umgebracht wird. Es gibt bestimmt einige Gründe, warum Achish, der König, ihn tot haben will. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo er 200 Vorhäute von Philistern sammeln sollte als Brautpreis. Es ist unwahrscheinlich, dass sie diese Vorhäute freiwillig abgegeben haben. Also wird er wahrscheinlich der gesuchte Mensch Nummer 1 sein bei den Philistern. Und David denkt vielleicht daran, dass der Feind seines Feindes sein Freund sei. Deshalb kommt er vielleicht nach Gad. Aber der Text sagt uns hier nicht genau wann, aber es heißt, dass er dann zu Achish vorgeführt wird. Und es gibt hier verschiedene Interpretationen, was manche Kommentatoren vorschlagen. Manches ist sinnvoll, manches weniger. Also, wir müssen nicht zwingend Also wir wollen hier nicht mit Spekulationen uns beschäftigen, sondern nur das versuchen zu nehmen, was uns die Bibel hier sagt, nämlich dass er einfach flieht und nach Aschisch geht und vielleicht keinen besonderen Hintergrundplan da hat. Uns wird nur gesagt, dass die Leute dort ihn erkannt haben, wer es ist. Vielleicht waren es die Soldaten, die gegen ihn mal gekämpft haben. Jedenfalls wird er dem Aschisch vorgeführt, dem König. Und sie sagen dem König, ist das nicht der David, der König von dem anderen Land? Ist das nicht der, von dem sie gesagt haben, er sei unglaublich stark und hätte 10.000 Leute erschlagen und Saul nur 1.000? Also stellt euch diese verrückte Szene mal vor. Das ist wie vom Bären entflohen und dem Löwen ins Maul gegangen. Es ist sozusagen wie ein Bild einer echten Krise. Er rennt aus der Krise raus in die nächstgrößere Krise. Wenn Saulus einen Grund hatte, dich zu töten, dann wie viel mehr haben die Philister einen Grund, dich zu töten. Es ist total verrückt. Warum dreht er durch? Warum scheint David... Und warum... Es scheint so zu sein, dass die Vorhersehung und die Umstände, wie sie da sind, sich nicht mit dem decken, was Gott versprochen hat. Also er ist zum König gekrönt, er ist berufen, einen Palast zu haben, eine Heimat, ein Volk, das er herrschen soll. Und trotzdem bin ich hier unter den Sternen im Freien am Fliehen. Ich sollte eine Armee befehligen. Und hier bin ich. Ich renne weg von genau dieser Armee, die ich eigentlich befehligen sollte. Herr, die Umstände hier, deine Vorhersehung ist ganz anders wie dein Versprechen mir gegenüber. Und Menschen in dieser Situation und auch Christen, ja, die ringen damit. Es ist sehr, sehr gefährlich, das ist jetzt ein Zitat, es ist sehr gefährlich, Gottes Vorhersehung live zu kommentieren oder zu bewerten. Also die Dinge, die Gott vorhersieht, wie sie sich in unserem Leben auswirken, können wir in dem Moment nicht beurteilen. Es ist sogar gefährlich. Es ist fast immer falsch, wenn wir Gottes Vorhersehung in unseren Momenten bewerten. Meistens bewerten sie durch unser sündiges Herz. Wenn wir zurückschauen, ist das anders. Fast immer können wir nur so Gottes Segen und seine Vorhersehung erkennen. So können wir Gott auch loben dann. Aber hier ist es nicht so. Also David wurde versprochen, ein König zu sein. Und hier wirft er sich vor einem gegnerischen König in den Staub. Es ist ein König sogar, der Gott nicht kennt, der Gott nicht liebt. Es ist ein Ungläubiger. Und ich frag dich, mein Freund, ringst du manchmal damit? Hast du echt manchmal, ja, Anfechtung dadurch, dass du berufen bist, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, heilig zu sein und das ist das, was Gott versprochen hat. Und hier bist du in deiner Verzweiflung. Und du kämpfst. Und du versagst. Du bist nicht in dem Palast, den Gott dir versprochen hat. Du findest nicht den Sieg, den Gott dir versprochen hat. Und du kommst nicht von Überwindung zu Überwindung, sondern du hast eine echt schwere Phase, als Gottes Kind zu leben. Und Gottes Vorhersehung deckt sich nicht mit Gottes Versprechen. Wie geht das für einen Christ in dieser Situation, für ein Kind Gottes? Also auf jeden Fall können wir nicht die Sachen in unsere eigene Hand nehmen und versuchen selber zu lösen, sondern das, was uns die Bibel zeigt und die Wahrheit, die uns Gott zeigt, sollte in unser Herz fallen. Und wir sollten uns auf den Herrn verlassen. Es ist immer schwierig und gefährlich, die Situation selbst in die Hand zu nehmen, wenn wir eigentlich berufen sind, auf Gott zu harren und zu warten. Und David hat es nicht getan, sozusagen. Und so muss er diese zweite Lektion, den zweiten Punkt lernen, nämlich die, ja, die Verteidigung oder die Bewahrung vor den edlen Leuten. Im Englischen reimt sich das. Also, die Edlen oder die Diener von Achish, dem König, die bringen ihn und sie sagen, guck mal, hier ist er ist nah. Stellt euch das mal vor. David war auf der Flucht, du bist schon weggerannt als David, du versuchst dich zu verstecken und da ist ein König, der hat auch eine Armee, der ist auch stark. Du willst bei ihm Zuflucht finden, weil er der Feind deines Feindes ist. Und wenn diese Menschen ihn nicht bemerkt hätten, dann wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, wenn diese Menschen ihn nicht bemerkt hätten, dann wäre David das total egal, dass das Ungläubige sind oder eine andere Nation, wo er Schutz sucht, sondern wir lesen, dass David Furcht hat. Warum sollte David sich fürchten vor irgendeinem Gathiter? Er hat den größten Gathiter erschlagen, nämlich Goliath. Warum sollte er auch von Achish, dem König, Furcht haben? Es ist ein Mensch. Eigentlich, ja. Es ist sein Fleisch. Es ist seine Sündhaftigkeit in dieser Situation, dass er Sorgen und Angst hat. Und das, was er dann macht, ist noch viel komischer. Und wir lesen hier, dass er sich wahnsinnig stellt. Also er hat Spucke seinen Bart runterlaufen lassen und die Tore, das Pfosten der Tore gebissen. Vielleicht denkt sich David, als er dann geschnappt wird und dem König vorgeführt wird, vielleicht denkt er sich, ich bin wahnsinnig, dass ich hier mich so entschieden habe. Es ist wahnsinnig, dass ich jetzt hier in dieser Situation bin. Aber also im Kontext, es gibt die Idee, dass Menschen, die im Altertum, in manchen Kulturen wahnsinnig waren, wurden als geistig bestimmt von den Göttern irgendwie berührt angesehen. Und vielleicht hat David das gedacht, wenn ich jetzt wahnsinnig spiele, dann werden sie mich vielleicht nicht töten, weil man so jemand einfach nicht tötet in der Kultur. Jedenfalls ist David so furchtsam, dass er diese Schande, diese Schmach auf sich nimmt und sich wahnsinnig stellt. Warst du schon mal in so einer Situation? Und ich glaube, es ist interessanterweise das zweite Mal im ganzen Buch Samuel, dass er von anderen Menschen ein König genannt wird. Einmal bei der Salbung von Samuel. Und hier nennen ihn diese Edlen, diese Diener von Achish, nennen ihn ein König. Und es ist der David, der hier ein König genannt wird, ein großer. Und es ist noch schändlicher und noch mehr Schmach, noch eine größere Lehre für David, seinen Schutz in anderen Königen zu suchen, in weltlichen. Und wir sehen hier ganz klar, hier wird nichts versteckt über seine Intention. Aber was lesen wir auch? Das schreibt zwar Samuel hier, aber David schreibt selber in dem Psalm, dass wir unsere Vertrauen nicht in Prinzen, nicht in Edle, nicht in Fürsten setzen sollen. Nicht in Könige. Das sagt David. Saulus hat ihn nicht errettet. Sie alle haben vor Goliath damals zurückgeschreckt. Nur allein Gott hat gerettet. Lass den Herrn dich retten. Und David spricht hier im Psalm an die Gemeinde, an das Volk Gottes, dass allein der Gott im Himmel, der ist, der dich erretten kann, der dich vor bösen Menschen retten kann. Manche Kommentatoren sehen sich diese Szene an, diese Schrift, diese Verse und sagen einfach, ja, der David ist einfach wahnsinnig geworden durch Furcht. Aber das sagt der Text nicht, sondern es heißt hier, dass David sich überlegt hat, Vers 13, ja, dass er sich wahnsinnig gestellt hat. Also es ist hier ganz klar, auch im hebräischen Urtext gesprochen, dass er sich erst das ausgedacht hat und dann gehandelt hat. Und wir haben im Psalm 34 einen weiteren im Psalm 34 ist das auch kommentiert. Es ist also nicht an dieser Stelle nur, sondern Entschuldigung, ich komme hier nicht. Von David, Psalm 34, als er sich wahnsinnig stellte, hier steht es ganz klar, vor Abimelech, und dieser ihn von sich trieb und wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und ich suchte den Herrn und antwortete mir in Vers 6. Die auf mich sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, Vers 7, wieder im Deutschen ein anderer Vers. Vers 7, als einer im Elend rief, hörte der Herr und hilft ihm aus allen seinen Nöten. Das ist David, als er wahnsinnig ist. Als er Not ist. Psalm 56 ist auch einer. David hat also, es war ein einprägsames Erlebnis, deshalb schreibt er so viel darüber. Und ich glaube, es ist demütigend zu sehen, dass er hier nicht seine eigene Geschichte reinwaschen will, sondern dass er ehrlich ist. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen nach der Weise die stumme Taube unter den Fremden, als ihn die Philister in Gad ergriffen hatten. Psalm 56. Gott sei mir gnädig, denn Herr, den Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können Menschen mir tun? Täglich fechten sie meine Sache an. Alle ihre Gedanken suchen mir Böses zu tun. Sie rotten sich zusammen, sie lauern und haben Acht auf meine Schritte, wie sie mir nach dem Leben trachten. Sollen sie mir ihrer Bosheit entrinnen? Sollen sie mit ihrer Bosheit entrinnen? Gott stoß diese Leute ohne alle Gnade hinunter. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinem Krug ohne Zweifel, du zählst sie. Denn werden meine Feinde zurückweichen, wenn ich dich anrufe. Das weiß ich, dass du mein Gott bist. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen das Herrnwort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Ich habe dir Gott gelobt und ich will danken. Denn du hast mich vom Tod errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen. Selbst in seiner Furcht und in seinem Wahnsinn, den er vorgespielt hat, hat er sich Gott anvertraut. Und es gibt viele, viele Predigten und viele Kommentatoren, die hier sagen, David wendet hier einen Trick an und er geht in Lügen ein oder Täuschung. Aber ich will hier gar nicht so in die Tiefe gehen hier, was die Ethik angeht. Aber viele sehen das als eine Situation, die einfach angewandt werden darf, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Aber das ist alles einerlei. Es ist die Lektion, die David hier lernt und auch lehren will uns. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Fürsten dieser Welt. Er würde nicht, wenn er es nicht gelernt hätte, würde er es nicht woanders wieder auf Gott vertrauen. Und fast immer in der Bibel, wenn das Volk Gottes sich auf Fürsten oder auf fremde Könige und Völker verlässt, bei Abraham sehen wir es zum Beispiel später beim Volk Israel, es ist immer, fast immer ein totaler Misserfolg. Und das lernen wir und sehen wir, dass dein Gott der Einzige ist, der uns retten kann und der uns beschützen kann. Nicht die Fürsten dieser Welt, nicht die Könige. Und das ist, was David uns hier zeigt. Und dritter Punkt, Places and Prominence, also die Orte und auch die Berühmtheit, die daraus kommt. Nämlich, ich habe lange gesucht für diese zwei Wörter, damit sie sich reimen. Aber wenn wir lesen, Vers 1, 22, dass er zur Höhle Adullam floh und seine Brüder und sein ganzes Haus kamen zu ihm und alle sammelten sich um ihn, die Not und Schulden hatten und bitteres Herz. Und er wurde ihr Oberster und es waren ungefähr 400 Mann bei ihm. Also, der Ort, an dem sie sich versammeln, als erster Unterpunkt. Es ist schwierig, das zu verstehen, ohne ein bisschen nachzuforschen. Wo geht David jetzt hin? Er geht in die Höhle Adullam. Vielleicht kennst du den Namen schon, aber das könnte daran liegen, weil es einfach heißt Hiding Place, also ein Schutzort. Es ist sozusagen wie eine Festung. Und das könnte ein großer Feld sein, ein Platz, an dem man sich verstecken kann, den man gut verteidigen kann, so dass kein Feind von der Seite oder von hinten kommen könnte. Das ist also der Platz, der Ort, an dem der Herr ihn geschenkt hat in dieser Situation. Aber dieser Platz ist in einem Tal. Und dieses Tal ist ein Tal, wo auch die Philister schon Zuflucht gesucht haben. Und der Ort heißt Rephaim. Was ist wichtig daran? Es ist südwestlich von Jerusalem. Es ist relativ nah an Saulus. Aber dieses Tal Rephaim hat sehr große, es gibt dort einige Kult oder einige Aberglauben, die mit diesem Tal verbunden waren. Die Idee, dass dort große Menschen leben oder auch ein verwunschener Ort. Es ist ein Ort, der mit Sheol, mit dem Totenreich verbunden wurde, also ein Ort, den die Leute mieden. Also es ist ein Ort, an dem sich David hier einfach gut verstecken kann. Und David weiß, dass er den Gott des Himmels hat. Er weiß, dass er sicher ist. Das kann auch sein. Das stimmt auch. Weil wer kommt dort und sucht ihn auf? Es waren nicht seine Feinde, sondern es scheint jeder, der unmutig oder Not hat oder bitteren Herzens ist dorthin gekommen. Sein ganzes Haus, seine Brüder, alle sind dorthin gekommen. Und sie wussten wohl, wo er war und sie kamen zu ihm. Und wenn wir hier von Not lesen oder von bitteren Herzens, dann sind es bestimmt soziale Gründe, also Leute, die Saul nicht mögen oder die von ihm schlecht behandelt wurden, die lieber David anhängen, dem neuen König, den Gott gesalbt hat? Naja, das Weitere sind die Schulden. Menschen, die also noch Schulden zu begleichen haben, vielleicht auch gegenüber Saul, dem König, und die sind auch geflohen, und auch die mit verbitterten Herzen. Und es scheint, dass sie die gleiche Stimmung hatten wie David und verzweifelt sind. Und deshalb wurde er ihr Oberster. Und das, ich denke manchmal so an so Milizen oder Gorillas sozusagen. Also wie Francis Marion, der, vielleicht kennt ihr die Geschichte, der Menschen versammelt hatte im Unabhängigkeitskrieg gegenüber den Briten und hatte auch sich an einem Ort gefunden, den die Briten nicht so gerne sehen wollten. Und hier ist so ähnlich. Es ist ein Ort, ein sicherer Ort in dieser Höhle, in der er sicher ist. Und auch diese Berühmtheit, die er erlangt hatte, ist ein Geschenk Gottes, und er hat jetzt eine kleine Armee. Es ist Gottes Vorsehung und seine Fürsorge für David. Und hier lesen wir schon wieder, dass David sein Vertrauen in die Fürsten setzt. Nämlich, Vers 3, David ging nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass mein Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir zu tun wird. Und so hat er es wieder getan, sein Vertrauen in Fürsten und Könige getan. Aber der Herr segnet ihn trotzdem. Und so lesen wir, dass David seinen Vater und Mutter ehren will und sie in Sicherheit bringen will. Und all das. All das unter dem Segen des Herrn. Hätte Gott nicht das Herz Aschis ändern können? Und wäre David dort nicht auch sicher gewesen, hätte er dem Herrn vertraut. Aber wir wissen, dass Gott seine Vorhersehung hat und dass er alles zum Richtigen leitet. Und dass er seinen Kindern die Lehren gibt zum Lernen. Selbst wenn wir uns die Knie aufschürfen, dass er uns zeigt, hier, sieh, wie du dir wehgetan hast, dass wir davon lernen. Und wir sehen, wie Gottes Charakter immer treu bleibt, wenn wir untreu oder wenn wir Fehler machen. Und ich will dich ermutigen, selbst wenn wir nie von einem wütenden König fliehen müssen, dass wir ja nicht all diese Fehler machen müssen, sondern dass wir auf den Herrn vertrauen. Und so beten wir nun. Herr, wir danken dir, dass du immer der gleiche bist, dass du nie dich änderst. Und wir danken dir, dass du Davids Gott bist, dass du ihn versorgt hast in ganz normalen Wegen und Dingen, dass du in der Schöpfung, in den normalen Dingen für ihn geholfen hast. Und auch supernatürlich, also durch Wunder, aber auch wenn das die Ausnahme ist. Hilf uns, dir auch zu vertrauen, denn du hast uns immer versorgt. Und helf uns, dir zu vertrauen und ein Volk zu sein, das starken Glauben hat und an deinen ewigen Charakter und dein Wesen vertraut. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.